Servus, herzlich willkommen und Frage an meinen Gast. Was haben Holger Kiesel und ein Kieselstein gemeinsam?
Spannende Frage, haben wir jetzt so noch nie Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube, manchmal sehr flexibel sein müssen und sich auch manchmal ein bisschen treiben oder treiben lassen müssen.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Holger Kiesel, Bayerns Beauftragter für Menschen mit Behinderung.
Servus Holger Kiesel, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo Achim.
Wir duzen uns, weil wir über viele Jahre Kollegen im Tagesgespräch waren. Über deine Zeit beim BR reden wir später. Zunächst mal Gratulation zur Wiederberufung in dein Amt. Wie kam die Bestätigung bei dir an?
Ich habe mich sehr darüber gefreut, weil die ersten 5 Jahre schon sehr kompliziert waren durch die vielen Krisen, die wir hatten. Corona und dann die Ukraine und alles. Das hat die Arbeit in meinem Amt schon sehr eingeschränkt, vor allem den persönlichen Kontakt zu den Menschen, der so wichtig ist. Deswegen war es für mich schon von großer Bedeutung, nochmal 5 Jahre zu bekommen, um weiter mich engagieren zu können.
Zunächst mal zu diesem Amt für Menschen, die vielleicht noch nie davon gehört haben. Beschreib doch mal dein Aufgabenprofil.
Ja, ich würde sagen, ich bin so eine Art Verbindungsglied, Brückenglied zwischen der Politik auf der einen Seite und den Menschen mit Behinderung, ihren Angehörigen, ihren Vertreterinnen und Vertretern auf der anderen Seite. Die Aufgabe gliedert sich so in 3 Kernbereiche. Der wichtigste Teil der Aufgabe ist die Beratung der bayerischen Staatsregierung, das heißt aller bayerischen Ministerien inklusive des Ministerpräsidenten in allen Fragen rund um Inklusion, Teilhabe, Barrierefreiheit, alles was Menschen mit Behinderung betrifft. Der zweite Teil ist die Mitwirkung am Gesetzgebungsprozess, also alle neuen oder zu überarbeitenden Gesetze, Normen und was auch immer es da gibt, sollten idealerweise auch durch mein Büro, über meinen Tisch gehen, sofern sie Menschen mit Behinderung betreffen. Die Einschränkung kann man aber fast weglassen mittlerweile, weil
es sind alle Lebensbereiche.
Ja, alles betrifft Menschen mit Behinderung.
Das heißt, da kommt auch viel Papier auf dem Schreibtisch und rollt vorbei.
Und dann kommt sicher viel. Es kommt aber trotzdem nicht immer so viel, wie eigentlich von Gesetzes wegen kommen sollte. Also man muss sich dieses Recht der Einsicht nehmen zu dürfen, auch an der einen oder anderen Stelle schon mal aktiv holen sozusagen.
Und der dritte?
Der dritte Bereich ist tatsächlich, dass vor allem mein Team so jährlich etwa 1000 Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern erhält, von Menschen mit Behinderung, von Angehörigen, von Institutionen, die sich mit ganz konkreten Problemen in allen möglichen Bereichen befassen. Mit Mängeln in der Barrierefreiheit vor Ort, mit Schwierigkeiten in der Schule, mit Schwierigkeiten bei der Inklusion im Arbeitsleben, mit Kostenträgerproblemen und. Also auch da ist wieder der komplette Lebenskreis eines Menschen betroffen tatsächlich.
Und vielleicht kann man es mal exemplarisch mal schildern an so einem Arbeitstag, irgendeinem der letzten Tage, der letzten Wochen, was da so passiert ist bei Holger K.
Ja, die Tage sind tatsächlich sehr unterschiedlich, sehr divers. Es gibt Tage, dass man tatsächlich sehr viel mit Studium von Texten beschäftigt. Viel läuft auch beim Thema Terminvereinbarung, weil es einfach wichtig ist, immer wieder regelmäßig mit den verschiedenen Playern in dem Bereich zu sprechen, mit den Ministerinnen und Ministern, mit den Trägern aus dem Bereich der Behindertenhilfe, mit Angehörigenorganisationen und. Und ganz viel bin ich natürlich auch durch ganz Bayern unterwegs, um auf Veranstaltungen zu sprechen, Schirmherr zu sein für gute Projekte, Grußworte zu halten, an Podiumsdiskussionen teilzunehmen und so immer wieder zu erklären, von einer Richtung in die andere, also der Politik zu erklären, welche Probleme, welche Sorgen, welche Bedürfnisse die Menschen mit Behinderung haben und andererseits auch manchmal den Menschen mit Behinderung zu erklären, warum Dinge vielleicht länger dauern, als sie sich das wünschen würden, vielleicht komplizierter sind, als sie sich das wünschen würden. Also es ist so eine permanente Vermittlungsfunktion auf beiden Seiten.
Also es klingt fast ein bisschen, als wäre es ein eigenes Ministerium, aber der Unterschied ist, glaube ich, dass du nicht so viel Macht hast. Also sozusagen eher beratend tätig bist, als tatsächlich Dinge ausführen kannst mit großem Etat und großem Elan, der ist ja sowieso vorhanden.
Das ist soweit ganz gut beschrieben, würde ich sagen. Ich glaube, ohne jetzt die Arbeit anderer in irgendeiner Form schmälern zu wollen, aber von der Breite der Aufgaben her müssen wir alle Bereiche abdecken. Also wir sind quasi nicht ein Ministerium inhaltlich gesprochen, sondern ein bisschen alle.
Also ein Superministerium fast schon.
Ja, aber das, was du sagst zum Punkt Macht, das stimmt natürlich.
Aber könnt ja noch werden. Das hier ist 1:1 der Talk auf Bayern 2 mit Holger Kiesel, der seit 2019 als Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung für die Belange der Menschen mit Behinderung kämpft. So, wir reisen jetzt mal in Gedanken ins Jahr 1974, kurz vor der Fußball-WM in Deutschland. 16. Mai, ein ganz besonderer Tag für Deutschland. Warum?
Also, ich würde jetzt sagen, weil an diesem Tag Helmut Schmidt zum Bundeskanzler gewählt wurde.
Exakt. Er folgte genau an diesem Tag auf Willy Brandt. Aber es war auch noch ein besonderer Tag, denn sonst wäre heute gar kein Gast bei uns.
Ja, genau. Es war auch mein Geburtstag.
Und die Geburt, diese Umstände der Geburt, könntest du uns mal davon erzählen? Da ist was schiefgelaufen.
Ja, das ist natürlich etwas, was ich nicht aus eigenem Erleben schildern kann, sondern aus den Erzählungen, die mir davon später gemacht worden sind. Und selbst das ist schwierig, weil meine Mutter auch irgendwann während des Geburtsvorgangs dann bewusstlos geworden ist. Also auch sie wusste nicht exakt, was da passiert ist. Aber man kann, glaube ich, sagen, dass meine Mutter im Vorhinein bereits sehr deutlich bekundet hat, dass sie glaubt, dass sie einen Kaiserschnitt brauchen wird bei der Geburt. Ich war sehr früh dran, ich war eine 7-Monats-Geburt. Das hat die betroffene Ärztin dann anders eingeschätzt und am Ende hat sich dann herausgestellt, meine Mutter hätte recht gehabt. Ich bin dann hängen geblieben, die Nagelschnur wurde abgeklemmt und dadurch ist ein relativ langer, relativ heftiger Sauerstoffmangel entstanden, der dann zu meiner Behinderung geführt hat.
Und wie stellt sich jetzt diese Behinderung dar?
Das ist gar nicht so einfach zu erklären. Man kann es, glaube ich, ungefähr so beschreiben, dass da eine Art Fehlschaltung in meinem Gehirn stattfindet, die bestimmten Teilen meiner Muskeln den ganzen Tag den Befehl weitergibt, sie sollen sich zusammenziehen. Das heißt, bestimmte Teile meines Körpers stehen immer unter einer gewissen Grundspannung, was dazu führt, dass ich mich nicht vollständig aufrichten kann. Mein Gleichgewichtssinn ist auch gestört, deswegen kann ich eben nicht eigenständig laufen. Und es zeigt sich dann auch in so kleineren Geschichten, wie dass ich durch diese dauernde Anspannung auch sehr schreckhaft bin. Also es können manchmal sehr kleine Geräusche bei mir auslösen, dass ich zusammenzucke.
Mhm. Dann hoffe ich, dass ich jetzt keine falschen Geräusche mache in der kommenden Stunde. Holger, wo setzen deine eigenen Erinnerungen an dieses Leben ein?
Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Es sind immer so ein paar Fetzen, von denen man gar nicht weiß, ob das reale Erinnerungen sind oder ob sich da später irgendwas zusammengesetzt hat. Ich würde sagen, so mit Zeit der Einschulung, so die ersten Jahre in der Förderschule, da wird es dann fassbarer und konkreter tatsächlich.
Erzähl mal von deiner Familie. Deine Mutter hast du schon erwähnt.
Genau.
Du hast zwei Geschwister?
Ich habe zwei ältere Geschwister, eine Schwester und einen Bruder. Die sind tatsächlich viel älter als ich. Meine Schwester 12 Jahre und mein Bruder 14. Die waren also, als ich geboren wurde, schon mitten in der Pubertät. Und es war auch nicht geplant, dass da noch ein drittes Kind in die Familie kommt. Und dann noch der Faktor Behinderung. Also ich glaube, das war für alle Beteiligten gar nicht so einfach, damit erstmal einen Umgang zu finden und mal zu überlegen, wie positionieren wir uns denn jetzt alle? Kriegen die Geschwister noch genug Aufmerksamkeit? Wie geht man denn damit um, dass jetzt plötzlich so viel Arztbesuche und so viel Therapie und auch irgendwie so eine ungewisse Zukunft im Raum steht? Ich glaube, bei meinen Eltern haben zum Teil auch ganz absurde Schuldgefühle eine Rolle gespielt. Sie konnten beide faktisch überhaupt nichts dafür, haben das aber, glaube ich, manchmal so empfunden. Also das war eine ganz seltsame Konstellation, eine oft sehr angespannte Konstellation, zumal mein Vater schon, als ich auf die Welt kam, selber sehr, sehr schwer krank war und eigentlich mit sich selber schon sehr zu kämpfen hatte und gar nicht mehr die Kraft aufgebracht hat, sich um diese neue Herausforderung, da ist ein behindertes Kind, das noch zusätzliche Aufmerksamkeit braucht, tatsächlich groß zu kümmern.
An welcher Stelle ist denn dir selber sozusagen bewusst geworden, dass da eine Behinderung vorliegt? Denn jeder Mensch nimmt sich ja erstmal so wahr, wie er ist, also ganz
ja,
genau. Als Mensch.
Also das ist gar kein einzelner Moment, wo einem das plötzlich schlagartig klar wird, sondern das ist ein so diffuses Gefühl, das eigentlich recht früh immer mitschwingt, weil man natürlich sieht, wie andere Kinder zu ihren Freunden gehen, wie sie mit ihren Freunden draußen spielen. Das waren alles Sachen, die habe ich so nicht gemacht. Ich kann mich an keine Kontakte zu irgendwelchen Nachbarskindern beispielsweise erinnern. Ich hatte meine persönlichen Kontakte zu Gleichaltrigen eigentlich erst ab der Förderschulzeit und war dann viel zu Hause, bin viel über Büchern gesessen, habe viel, viel gelesen, habe auch, muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen, auch viel zu viel ferngesehen in der Zeit. Aber das merkt man natürlich, dass da was anders ist als bei anderen Kindern, als in anderen Familien. Ich habe es aber nicht unbedingt als negativ empfunden, sondern einfach nur als anders hingenommen sozusagen.
Und im Fernsehen, was hast du geschaut? Was waren deine Lieblinge?
Ich habe alles Mögliche geschaut. Ich war ein sehr seltsames Kind in der Hinsicht, weil ich habe auch einen gewissen Hang zu sehr unterschiedlichen Dingen im Fernsehen gehabt.
Das heißt Väter der Klamotte und Aktenzeichen XY.
So in der Richtung. Ich habe auch, damals gab es das noch, wahnsinnig gern Bundestagsdebatten im Fernsehen mir angeguckt und habe damals auch schon, jedenfalls haben wir das sagen lassen, die Politiker imitiert, die da so rumsprangen. Habe aber gleichzeitig...
Ein Holger Kiesel hat schon immer gesagt.
So in der Richtung, genau. Und habe aber gleichzeitig auch wahnsinnig gern Fußball geguckt.
Mhm. Also, Lieblingsverein, ich weiß, du bist jetzt Lebensmitglied beim SV Jahn.
Ja, genau, seit Regensburg. Noch gar nicht so langer Zeit.
Aber was war damals dein Verein?
Ich war noch nie großartig vereinsgebunden. Mich hat Fußball eher generell interessiert und weil ich auch eine gewisse Affinität und einen gewissen Hang zu Österreich gehabt habe, war einer meiner Lieblingsspieler damals Schneckerl Brohaska tatsächlich.
Nur bitte, ja, gehörst. Alles andere ist primär, oder?
Genau. Darf man alles nicht so hoch sterilisieren.
Genau. Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Meine Güte. Ja, und dieser Hang zu Österreich, wie würdest du den beschreiben? Wo kommt der her? Du bist ja in Niederbayern groß geworden, in Straubing.
Ich bin in Niederbayern groß geworden, habe aber die etwas ungewöhnliche dialektale Situation zu Hause gehabt, dass meine Mutter Niederbayerin war. Und mein Vater Badener aus dem Schwarzwald, was bei mir eine sehr seltsame Dialektmischung ergeben haben muss, sodass mir in der Schule öfter unterstellt worden ist, ich wäre Österreicher. Und gleichzeitig habe ich relativ bald bemerkt, dass mir persönlich das österreichische Kinderprogramm sehr viel besser gefällt als das deutsche. Ich habe da alles Mögliche geguckt, was es damals so gab. Genau, Clown Enrico.
Nur bitte, aber ich bin so traurig. Ich sag nichts.
Ja, ich fand das herrlich. Und Kasperl und Zepperl.
Mein Lieblingszitat aus dem österreichischen Kinderfernsehen: Eine Blindschleiche ist eine beinlose Eidechse. Da lernt man was fürs Leben.
Genau, und so hat sich das immer weiter fortgesetzt. Später kamen dann die österreichischen Liedermacher dazu, Austropop, Fendrich, Amboss,
Danzer,
ganz genau. Die österreichischen Kabarettisten, Josef Harder, Alfred Dorfer und was da sonst noch unterwegs war. Und das hat sie bis heute erhalten, weil ich einfach das Gefühl habe, dass die Österreicher manchmal gerade mit Dingen, die so ein bisschen tabu behaftet sind oder so, leichter und offener umgehen, hat vielleicht auch mit dem Dialekt zu tun, als wir Deutsche das manchmal schaffen.
Also quasi Ehrenösterreicher.
Gerne.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit Holger Kiesel geht für Barrierefreiheit auf die Barrikaden.
Barrierefreiheit ist für ihn als Mensch im Rollstuhl essentiell. Wann bist du das letzte Mal in Schwierigkeiten gekommen? Weil da eine Treppe war oder eine U-Bahn-Station, wo Lift und Rolltreppen kaputt waren?
Das ist erst ein paar Stunden her, als wieder an einer U-Bahn-Station der Aufzug nicht funktioniert hat.
Und wenn es dann nicht noch eine Rolltreppe gibt, dann heißt das wirklich, da sind dann etliche Treppen, da braucht man starke Männer oder Frauen?
Umwege einplanen und selbst wenn es eine Rolltreppe gibt, das ist auch nicht ganz unproblematisch, weil eigentlich darf man es nicht wirklich. Wenn also was passieren würde, wäre das ein schwieriger Moment, aber es lässt sich manchmal eben nicht vermeiden.
Und dann gibt es wohlmeinende Leute, die von hinten voll motiviert anschieben, statt auch manchmal leicht zu lupfen.
Das ist leider so wahnsinnig schwierig, den Leuten deutlich zu machen, was da beides Problem ist. Ich bin immer offen dafür, dass Menschen helfen wollen, aber es ist einfach so wahnsinnig wichtig, dass Menschen vorher fragen, bevor sie jemand helfen. Man muss sich das vorstellen, jemand kommt von hinten an dich ran und berührt dich plötzlich. Was soll ich denken? Ich kann denken, der will mir helfen, ich könnte aber genauso denken, der will mich überfallen oder mir sonst was Böses tun. Es ist einfach ein sehr unangenehmer Schreckmoment.
Nochmal für alle, die später eingeschaltet haben, wir zwei duzen uns, denn bevor du Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung geworden bist, waren wir zwei lange Jahre Kollegen im Tagesgespräch hier auf Bayern 2. Kommen wir nochmal zurück zur Barrierefreiheit und auch zu deiner Kindheit in Straubing. Wie barrierefrei war denn das Gymnasium in Straubing, auf das du gekommen bist?
Straubing hat jetzt für seine bescheidene Größe ziemlich viele Gymnasien, nämlich schon in der Stadt alleine 4. Es gab aber damals nur dieses eine, das einen Aufzug besaß. Und so war für mich eigentlich von vornherein klar, welches der Gymnasien für mich in Frage kommt. Was aber wiederum bedeutet hat, das ist das humanistische Gymnasium. Dort wird mit Latein als erste Fremdsprache begonnen. Ich musste also nach absolvierter 7. Klasse in der Förderschule wieder zurück in Klasse 5 im Gymnasium. Das war schon sozial sehr herausfordernd und für mich, der ich ja vorher wenig bis gar keinen Kontakt mit Kindern ohne Behinderung hatte und genauso für meine Mitschülerinnen und Mitschüler, die wiederum bis dahin fast alle noch nie Kontakt zu Menschen mit Behinderung hatten, war das eine maximale soziale Herausforderung, die ich so in dieser Intensität und in dieser intensiven Erfahrung eigentlich niemanden wünschen würde.
Kannst du uns erklären, was dann passiert ist? Also es klingt ja wirklich wie ein schlechtes Experiment eigentlich.
So war es vom Gefühl her auch manchmal. Also es war letztlich so, dass wir im Vorhinein viele Gespräche geführt haben mit dem Direktor des Gymnasiums, mit den Lehrern, die ich bekommen sollte. Und für uns schien eigentlich alles geklärt. Dann ist aber der Lehrer, der mein Klassenleiter hätte werden sollen, krank geworden. Er wurde also nicht mein Klassenleiter. Und die vielen schönen Informationen, die wir da ausgetauscht hatten, wurden an viele gar nicht weitergegeben. Das heißt, viele waren dann doch überrascht, wussten nicht, was auf sie zukommt und haben dementsprechend unsicher reagiert, was niemandem zu verübeln ist. Aber in so einer Situation, die ohnehin für alle total neu ist und auf die sich alle erstmal einstellen müssen, wäre es natürlich schön gewesen, wenn alle ein bisschen mehr gewusst hätten, was auf sie zukommt.
Wie haben die Mitschülerinnen und Mitschüler auf dich reagiert? Was haben die so gemacht, gesagt, getan?
Sehr unterschiedlich. Ich glaube, für die war es auch komisch, dass da plötzlich einer sitzt, der 3 Jahre älter ist und der dann plötzlich an Stellen Hilfe braucht, mit denen sie jetzt gar nicht gerechnet haben. Manchmal funktionierte das ganz hervorragend und die Leute waren sehr hilfsbereit, aber manchmal musste man sich die Hilfe schon auch ein bisschen erbitten. Und das war oft für beide Seiten irgendwie komisch und anstrengend. Und dementsprechend war ich in diesen Jahren schon öfter an dem Punkt, wo ich mir überlegt habe, stehst du das durch oder willst du nicht doch lieber aufgeben? Willst du nicht doch lieber wieder zurück in diese schöne, behütete Förderschulwelt, in der alles in Watte ist und du eigentlich ja der King bist, weil du der bist, der am fittesten ist und der eher noch andere unterstützen kann? Oder willst du den Kampf weiter kämpfen? Aber für mich persönlich wäre es immer die größte Niederlage gewesen zu sagen, sorry Leute, aber ich glaube, ich schaffe das nicht. Das hätte ich mir einfach nicht erlaubt.
Also was glaubst du, hat dich damals angetrieben? Was war das dann im Kern?
Ich glaube, mir war bewusst, dass das, wo ich jetzt bin, also dieses Umfeld im Gymnasium, dass das einfach die Welt ist, in der alle leben. Und dass ich da dazugehöre und da auch sein möchte und dass ich auch ein bisschen mir beweisen will, dass das möglich ist.
Jetzt kommt dazu, dass die Zeiten für dich sowieso sehr schwer waren. Dein Vater ist sehr früh gestorben. Du hast vorher erwähnt, er war herzkrank, als du 10 Jahre alt warst. Wie hat deine Mutter, wie hat deine Familie und wie habt ihr das tatsächlich verarbeitet? Wie seid ihr überhaupt damit umgegangen?
Der Tod meines Vaters war wirklich der Punkt im Leben eines Menschen, wo die gesamte Welt zusammenbricht, weil die zentrale Bezugsperson entzogen wird. Ich habe mir in dem Moment nicht vorstellen können, wie es weitergehen soll. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass dieser wirklich überwältigende Schmerz irgendwann besser wird. Und ich habe auch relativ schnell gemerkt, okay, meine Mutter ist mit sich selber befasst. Die hat genug Probleme damit, für sich selber wieder ins Leben zu finden. Und es weiß auch niemand, wie gut sie das irgendwann schaffen wird. Du kannst dich also auf sie nicht stützen. Du musst einen Weg aus dir selber herausfinden, damit umzugehen. Meine Geschwister ganz genauso. Dadurch, dass sie so viel älter waren als ich. Mein Bruder hatte Familie, der hatte schon das erste Kind. Auch der war mit sich selber befasst und hat versucht, mit der Situation zurechtzukommen, und meine Schwester ganz genauso. Nichtsdestotrotz war mein großer Bruder ein ganz entscheidender Faktor dabei, mich auf diesen Weg zu bringen, weil er eben so viel älter war und den Beruf als Erzieher und später Sozialpädagoge schon ergriffen hatte, hat er auch tatsächlich viel Energie drauf verwendet, mir bei meinem Weg in die Selbstständigkeit zu helfen und sich auch darum zu bemühen, dass ich in ein Umfeld komme, das zu mir und meinen Fähigkeiten passt. Insofern empfinde ich da bis heute schon auch große Dankbarkeit.
Und was denkst du, würde dein Vater dazu sagen, wenn er dich jetzt sehen könnte, bist im Bayerischen Rundfunk zu Gast und erzählst darüber, dass du die Stadtregierung berätst?
Ich glaube, ich kann mit Fug und Recht sagen, er wäre unendlich stolz, er wäre glücklich und er wäre erstaunt, weil ich glaube, bis zu seinem Tod wäre das für ihn absolut unvorstellbar gewesen, weil er ganz viel sich darauf konzentriert hat, mich zu beschützen, mich von allem fernzuhalten, was mich überlasten könnte, mich vor der bösen Welt auch zu beschützen. Und ich glaube, dass so viel möglich ist und so viel Eigenständigkeit auch möglich ist, hätte er nie gedacht. Und das würde, glaube ich, auch sein manchmal schwer damals geplagtes Gewissen und seine gelegentlichen Schuldgefühle auch für immer wegblasen.
1:1 der Talk auf Bayern 2, heute mit Holger Kiesel, Beauftragter der Bayerischen Stadtregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung. Jetzt haben wir gerade über deine Schulzeit geredet in Straubing, mit vielen Hürden, Rückschlägen und Schwierigkeiten. Du hast am Ende durchgestanden, Abitur gemacht. Was hattest du damals für Pläne, für Träume vom Leben, so mit 17, 18, 19?
Ja, schon ein bisschen älter bei mir.
Du hast ja die Jahre verloren, okay.
Ja, genau. Ich war bei meinem Abitur tatsächlich schon 22 dann. Was sich relativ früh entwickelt hat, schon in der Kindheit tatsächlich, war der Wunsch, Journalist, und zwar ganz genau Radiojournalist zu werden. Weil ich bin als Kind immer mit großer Faszination vor dem Radio gesessen, habe da Musik gelauscht, das hat mich schon immer fasziniert, und habe aber auch den Moderatorinnen und Moderatoren gelauscht und hatte dann irgendwann tatsächlich so den Gedanken, Mensch, das möchtest du auch mal.
Gab es da konkret Menschentypen, Figuren, die du da so gehört hast?
Ich glaube, jeder, der in den 80ern Kind war, ist irgendwie geprägt von Thomas Gottschalk und Günter Jauch und all denen, die da sonst noch waren, von den Schlagern der Woche. Auch die Stimme von Wolfgang Aigner habe ich sofort wiedererkannt, als ich hier beim BR das erste Mal aufgetaucht bin.
Der später hier dein Chef wurde.
Genau, genau, so ist es. Und ich hatte dann tatsächlich so diesen ganz saloppen Gedanken, wow, genau das möchte er irgendwann fürs dumm daherreden, bezahlt werden. Das wäre mein ganz großer
Traum. Hoffentlich manchmal auch schlau. Okay, das heißt aber, dann war auch klar, eigentlich muss davor noch ein Studium stehen.
Das war klar, aber nachdem wir gesagt hatten, wir machen diesen Weg aufs Gymnasium, war auch klar, die Konsequenz kann nur Studium sein, weil wenn man diesen harten Schritt aufs Gymnasium macht, dann will man natürlich den nächsten auch haben. Was mir übrigens bei diesem Thema Traumjournalismus, daran erinnere ich mich als Kind immer schon ein bisschen erstaunt hat, ist, dass mir niemand widersprochen hat. Dass also nie dieser Moment kam, wo mir jemand mich zur Seite nimmt und sagt, du, hast du schon mal überlegt, ob das in deiner Situation eigentlich geht? Kam nie. Also ich kann es heute nur so erklären, dass ich diesen Wunsch mit so großer Überzeugung vorgetragen habe, dass sich das niemand getraut hat möglicherweise.
Du hast also vielleicht sogar eigene Sendungen aufgenommen, so mit einem Kassettenrekorder?
Ich glaube, das habe ich gelegentlich gemacht. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern.
Hier sind die Schlager der Woche mit Holger Kiesel. Ja.
Ich bin mir relativ sicher, dass ich öfter mal Knöpfchen gedrückt habe, um mein eigenes schlaues Gerede auf ein Band zu bannen. Ja, auf jeden Fall.
Okay, also Studium, nämlich welche Fächer?
Ich habe dann Germanistik, Geschichte und Politikwissenschaft studiert in Regensburg.
Also das war verbunden mit einem Umzug. Du warst schon mal in Regensburg in der Förderschule. Wo hast du gewohnt? Wie hast du das gemacht?
Ja, das war eine harte Zeit, weil meine Mutter sich sehr schwer damit getan hat, mich loszulassen in dem Punkt, weil sie wahnsinnige Sorge hatte, wo immer ich hingehe, ich werde nicht alleine klarkommen und alles wird ganz furchtbar sein und der Bub wird vereinsamen und es ist schrecklich. Und dann hatte ich aber das große Glück, dass Regensburg ausgerechnet eine von damals wirklich nur zwei vollständig barrierefreien Unis in ganz Deutschland war, neben Marburg. Und es auch ein Studentenwohnheim gab, in dem es einen angeschlossenen Pflegedienst gab, den man also bei Bedarf sich holen konnte, um sich Unterstützung geben zu lassen. Und das war meine Rettung, weil das hat meine Mutter dann beruhigt. Und ich hatte trotzdem niemanden an der Backe, den ich nicht haben wollte, sondern konnte mir die Leute immer nur dann holen, wenn ich sie wirklich gebraucht habe.
Klingt auch ein bisschen nach grenzenloser Freiheit, nachdem wir ja vorher gehört haben.
Absolut.
Da war vieles kompliziert, da waren Knoten drin, zu junge Mitschülerinnen, Mitschüler und so weiter. Also beschreib mal, was das mit dir gemacht hat, diese Regensburger.
Ist tatsächlich Zeit. Gut beschrieben. Das war die absolute Freiheit im Moment. Aus verschiedenen Gründen. Das alleine Wohnen zum ersten Mal und sich selber organisieren müssen, den Abstand vom Elternhaus und von der Mutter zu haben, selber dann auch Auto fahren zu lernen, war nochmal ein großer Schritt zusätzlich in die Freiheit. Und es war auch vom Umfeld her war das eine Befreiung, weil im Gegensatz zu der Erfahrung, die ich am Gymnasium gemacht hatte, dieser große soziale Druck und dieses Suchen, wo findet jeder seinen Platz und wie kann jeder seine Ellenbogen noch einsetzen, das war plötzlich alles weg. Wir waren alle auf Augenhöhe, wir hatten alle das erreicht, was wir wollten, nämlich wir hatten unser Abitur gemacht und waren auf einer Universität gelandet, idealerweise bei genau dem Fach, das wir haben wollten. Und da war an vielen Stellen dann der Druck weg und man konnte sich wirklich auf Augenhöhe begegnen und das Thema Behinderung spielte plötzlich gar keine so große Rolle mehr.
Und einen Punkt hast du, glaube ich, vergessen, man wollte auch Spaß haben in Regensburg.
Das ergibt sich für mich als ganz große Schlussfolgerung aus allem, was ich jetzt gesagt habe. Weil wer Regensburg ein bisschen kennt, der weiß, was das für eine tolle, für eine wunderbare Stadt mit einem ganz reichen Studenten- und Kulturleben ist. Also wer da nichts erleben kann, der hat, glaube ich, noch andere Probleme.
Du hast dann auch angefangen, dich politisch zu engagieren. Wie denn?
Mich hat irgendwann mal jemand aus Straubing gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mich bei der SPD politisch zu engagieren. Das, glaube ich, hat sich daraus ergeben, dass ich auch vorher schon begonnen hatte, in verschiedenen Vereinen Arbeit für Menschen mit Behinderung zu machen und mich öffentlich zu engagieren. Da ergab sich, glaube ich, diese Idee daraus. Und das ging dann so weit, weil es auch damals schon nicht so ganz einfach war, politischen Nachwuchs auch zu finden, dass ich mich tatsächlich einmal um einen Stadtratssitz in Straubing beworben habe und, glaube ich, für so einen Neuling auch gar nicht so schlecht abgeschnitten habe. Ich habe aber in der Zeit auch Erfahrungen mit der Kommunalpolitik gemacht, die ich persönlich jetzt nicht so schön fand und die mich dann auch wieder davon abgebracht haben, das länger intensiver zu betreiben.
Weil nämlich?
Ja, weil ich dann doch das Gefühl hatte, dass es da oft mehr um persönliche Animositäten und um die Frage, wer steht wann mit wem in der Zeitung oder ist wann mit wem auf welchem Foto drauf geht, als um die inhaltlichen Dinge. Das ist übrigens, glaube ich, unabhängig von irgendeiner Partei, sondern das ist einfach insgesamt in der Politik manchmal so.
Bist du eigentlich der einzige Rote in der Staatsregierung oder um die Staatsregierung rum?
Naja, ich weiß jetzt nicht, wer sich da noch outen würde möglicherweise.
Also eine Geheimmitgliedschaft von Markus Söder, die noch aus Nürnberger Zeiten, oder?
Aber ich glaube schon, dass es gerade in der Verwaltung rund um die Staatsregierung schon auch Mitglieder anderer Parteien gibt. Geh mal aus davon.
Du hast dein Studium abgeschlossen, dich dann beim BR beworben, deinem Traum sozusagen bist du näher gekommen und bist dann auch hier genommen worden, hast hier ein Volontariat gemacht, auch als erster Rollstuhlfahrer, der das gemacht hat hier im BR. Erzähl mal, wie das bei dir dann ankam, als der Brief kam mit der Bestätigung, du wirst genommen, du kommst wirklich beim BR unter.
Da ging wirklich ein Traum in Erfüllung, weil dieses Verfahren ist ja auch wirklich ein hartes Verfahren, ein mehrstufiges Verfahren, und hinterher sind 12 Leute von einer dreistelligen, manchmal noch größeren Zahl von Bewerbern, die dann letztendlich genommen werden. Also das war schon ein ganz großer Sieg für mich persönlich und ein ganz großer Traum, der da in Erfüllung gegangen ist, weil ich natürlich Journalismus auf der höchstmöglichen Stufe machen wollte. Und das war für mich damals der BR absolut. Und deswegen kann ich nur sagen, da ist ein Traum in Erfüllung gegangen.
Erinnerungen an diese ersten Tage hier als tatsächlich Mitarbeiter des BR?
Die ersten Tage, die ersten Wochen war das immer noch so total unwirklich stellenweise. Du bist in einer Welt, die du dir immer erträumt hast, in einem Setting, das du dir immer erträumt hast, kannst es aber immer noch nicht so richtig begreifen und hast aber auch 11 andere um dich rum, die es noch nicht so richtig begreifen können. Das ist so ein Kollektivtraum so ein bisschen, wo man den dann versucht, in der Zeit des Volontariats, die ja auch deswegen schön ist, weil man sich nochmal so richtig ausprobieren darf und dann vielleicht mehr Freiheiten hat, als später, wenn es nur ums Geldverdienen geht, nochmal versucht, gemeinsam auszuleben und auszukosten. Das ist schon eine wahnsinnig intensive und schöne Zeit.
Ja,
und
dann hast du ja auch Leute kennengelernt, die du aus dem Radio kanntest. Ich denke zum Beispiel auch an Georg Kostia, der wie du auch im Rollstuhl gesessen ist, der leider nicht mehr lebt seit 2011. Legendärer Moderator hier aus der Rocktasche, unter anderem Entdecker der Spider-Murphy-Gang. Den hast du noch kennengelernt?
Den habe ich leider nur am Rande kennengelernt. Ich habe ihn ab und zu durchs Funkhaus düsen sehen mit seinem Rolli. Und ich bin oft auf ihn angesprochen worden, weil natürlich er sehr präsent war im BR, auch als Rollifahrer sehr präsent war und auch oft als sozusagen Blaupause und Vorbild genommen worden ist. Ich kann mich daran erinnern, ich bin einmal der Ilse Neubauer begegnet, die wunderbare Schauspielerin, die ihn auch sehr gut kannte. Und immer wenn sie mich sah und ich dann so mit meinem Rolli fahrerisch nicht ganz so exakt unterwegs war, hat sie immer zu mir gesagt, das hat der Georg Kostia viel besser kennen.
Und du hast auch gelacht. Ja, und dann kam auch noch eine Kabarettrolle. Du hast eine Figur erfunden, Robert Rollinger. Erzähl uns noch von deiner Kabarett-Vergangenheit.
Ja, wie ist das überhaupt zustande gekommen, dass dieser Robert Rollinger auf die Welt kam? Der Kampf ums Sprechen vor dem Mikrofon war immer ein etwas größerer bei mir. Einfach den Grund hatte, dass es immer wieder Menschen gibt, die sagen, man hört ein bisschen den Druck auf meiner Stimme beim Sprechen. Und wenn man aufgeregt ist, weil man etwas präsentieren soll, dann verstärkt sie das auch noch ein bisschen. Mhm. Und deswegen war immer die große Frage, geht es und wie geht es möglicherweise? Und einer meiner Chefs, meiner Redakteurin, der Werner Buchberger damals, hat mit mir was aufgezeichnet. Und am Ende dieses Textes, den wir da aufgezeichnet haben, war ein Satz auf Bayerisch dabei. Irgendein Zitat aus Irgendwie und Sowieso war es, glaube ich. Und ich habe das gesprochen und der Werner sagt zu mir, weißt du was? Wenn du so sprichst, wie dir der Schnabel gewachsen ist, dann ist gleich viel besser. Und ich in meinem jugendlichen Leichtsinn habe dann gesagt, ja, dann erfinde ich dir halt einen, der immer so spricht. Und kurz drauf war Robert Rollinger geboren und es gab die erste Folge und ich habe gemerkt, da ist tatsächlich bei den Menschen mit Behinderung auch ein Bedarf da, über dieses Thema zu sprechen, mit diesem Thema Menschen mit und ohne Behinderung mit Humor umzugehen, um auch Hemmungen abzubauen, um Tabus zu brechen. Und deswegen habe ich dann immer weitergemacht und immer neue Folgen mir ausgedacht. Und irgendwann hat mich dann mal jemand gefragt, die Texte sind wunderbar, kann man das nicht einmal auf der Bühne machen? Und ich sage, weiß ich nicht, probieren wir es halt aus. Und dann kam das erste Mal Robert Rollinger auch auf die Bühne sozusagen.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2. Holger Kiesel, unterstützt
Die Rückkehr der Namen.
Ja, Holger Kiesel, Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung und dieses Projekt Die Rückkehr der Namen vom BR mit in einer federführenden Position erdacht, betreut. Was genau passiert da bei Rückkehr der Namen, das morgen Nachmittag stattfinden wird?
Also bei dem Projekt geht es, glaube ich, darum, die Namen von Opfern des Nationalsozialismus wieder ins Bewusstsein zu rücken und mit ihren Namen natürlich auch ihre Geschichten, ihre Leidensgeschichten, ihre Lebenswege und das auch öffentlich sehr bewusst zu machen. Also die Menschen, die sich an der Aktion beteiligen, werden wirklich ganz im Zentrum Münchens stehen, werden Plakate hochhalten mit den Bildern der Opfer, ihre Lebensgeschichten auch Passantinnen und Passanten erzählen. Und dann gibt es abends einen gemeinsamen Weg zu einer großen Kundgebung, wo wir uns dann nochmal alle gemeinsam erinnern. Ich selber kann leider aus Termingründen nicht dabei sein, aber jemand aus meiner Geschäftsstelle wird sich an der Aktion beteiligen, war mir auch sehr wichtig, weil ich bin ja, wie wir vorhin besprochen haben, auch studierter Historiker, habe also Geschichte studiert und mir macht das, was gerade die Phase, in der wir uns gerade befinden, nämlich, dass uns die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen allmählich immer mehr wegsterben und es immer weniger Leute gibt, die tatsächlich aktiv erzählen können, wie das damals war, was für schreckliche, furchtbare Dinge sie damals erleben mussten, das ist schwierig. Denn aus Büchern zu erfahren oder aus Filmdokumenten zu erfahren, wie es war, ist ganz was anderes, wie wenn ein Mensch aus Fleisch und Blut vor mir sitzt und mir sagt, du kannst sagen, was du willst, du kannst auch leugnen, was du willst. Ich sage dir, ich war dabei, so war's und so darf's nie wieder werden.
Ja, und was geht da verloren aus deiner Sicht? Gibt es denn aus deiner Sicht auch schon Anzeichen dafür, dass das auch schon negative Folgen mit sich bringt, dass sich Dinge radikalisieren, dass Dinge verloren gehen?
Ich fürchte, diese Anzeichen gibt es tatsächlich. Der Ton unter den Menschen wird für mein Gefühl rauer. Die Rücksichtnahme lässt nach an vielen Stellen. Das kriegen auch Menschen mit Behinderungen natürlich zu spüren. Mir ist es jetzt noch nicht passiert, dass es Handgreiflichkeiten gab. Ich weiß aber von Freunden, dass das schon gelegentlich vorgekommen ist, dass man wirklich versucht hat, sie zu schlagen oder sie böse beschimpft hat mit Sprüchen, die ich jetzt hier eigentlich gar nicht wiederholen möchte. Ich glaube, da ist viel Arbeit für uns alle da, um unsere Demokratie zu halten. Die ist nicht selbstverständlich. Wir haben sie aber, glaube ich, zu lange zu selbstverständlich genommen. Und jetzt wird es Zeit, dass wir als souverän, als diejenigen, die bestimmen, was passiert in der Politik und in der Gesellschaft, wieder uns stärker engagieren und wieder mehr Gesicht zeigen.
Man darf ja auch historisch nicht vergessen, in der Nazi-Zeit gab es ja auch eine Unterscheidung in wertes und unwertes Leben. Absolut. Es gab Euthanasiebeschlüsse. Also es wäre möglicherweise für dich im Rollstuhl, hätten das lebensbedrohliche Zeiten sein können.
Absolut.
Damals.
Da hat es ja die entsprechenden Aktionen auch gegeben. Ich glaube, vielen von uns sagt das Stichwort T4 auch was, wo dann Menschen mit Behinderung auch organisiert ermordet worden sind tatsächlich. Und solche Diskussionen kommen leider immer wieder auf, zumindest unter vorgehaltener Hand, wenn die Zeiten sich zumindest im Gefühl der Menschen verschlechtern, wenn auch der Wettbewerb wieder losgeht um Ressourcen, um das, was verfügbar ist, um Geld, dann trifft es leider als erstes wieder die Schwächsten und dann gehören eben auch viele Menschen mit Behinderung dazu. Deswegen ist es auch gerade jetzt wichtig, dass Menschen mit Behinderung mutig in die Mitte der Gesellschaft gehen, Gesicht zeigen, ihre Meinung äußern und sich auch in der politischen Landschaft beteiligen. Ich kann nur sagen, geht in die Parlamente, geht in die Parteien, geht in die Vereine, in die Organisationen und zeigt euch, engagiert euch. Sagt nicht nur, dass ihr da seid, sondern sagt auch ganz deutlich, was ihr wollt und was ihr braucht. Wir sind etwa 10% der Bevölkerung und das sollte man auch merken.
Jetzt gehst du gerade in deine zweite Amtszeit als Behindertenbeauftragter in Bayern. Was wünschst du dir? Was möchtest du jetzt anpacken in den nächsten Jahren?
Ich würde mir wünschen, dass wir nicht wieder anfangen, was wir so gerne tun, wenn Dinge schwierig werden, nämlich dauernd nur um fehlendes Geld und fehlendes Personal zu diskutieren, sondern dass wir weiter zu dem stehen, was wir beim Thema Inklusion uns auf die Fahne geschrieben haben, zu dem, was die UN-Behindertenrechtskonvention sagt, zu dem, was das Bundesteilhabegesetz sagt, nämlich wir müssen alles dafür tun, dass Menschen mit Behinderung empowered werden, dass sie Zugang zu allem haben, was sie wollen und was sie brauchen und dass sie, soweit es irgend möglich ist, in den Grenzen, die jeder Mensch letztlich hat, ihre Träume und Bedürfnisse verwirklichen können. Und wir dürfen jetzt bitte nicht aus Geld- oder Personalmangel wieder anfangen, solchen Konsens, den wir uns hart erkämpft haben, wieder in Frage zu stellen.
Und ganz persönlich gesehen, außerhalb deiner Arbeit, was inspiriert dich, was macht dich glücklich, Holger?
Mich macht tatsächlich nach wie vor glücklich, wenn Menschen mit Optimismus und mit Humor die Dinge anpacken und in die Zukunft gehen. Und das fehlt uns, glaube ich, ganz oft so ein bisschen. Wieder das Positive zu sehen und wieder zu sagen, wir haben eine Zukunft, die wir aber alle miteinander aktiv gestalten müssen und dafür müssen wir halt auch ein bisschen was tun.
Und Österreich, liebe, bleibt, wahrscheinlich den neuen Harder-Film jetzt angucken und
ja,
so weiter.
Ja, auf jeden Fall, ja, genau.
Letzte Frage, wie war die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte?
Immer wieder schön. Das Funkhaus ist in meinem Herzen und wird da auch immer bleiben und die alten Kolleginnen und Kollegen sowieso und ich komme immer wieder gerne her.
Holger Kiesel, auch in unseren Herzen. Danke für den Besuch. Schön war's.
Danke.
Und der Hinweis nochmal an alle Hörerinnen und Hörer. Morgen am 11.04.24 ab 15 Uhr gibt es viele Stationen in München, an denen an Opfer des Nationalsozialismus erinnert wird. Die Rückkehr der Namen heißt das Ganze. Um 17 Uhr dann ein gemeinsamer Weg der Erinnerung vom Münchner Königsplatz zum Odeonsplatz. Das Ganze wird auch übertragen im BR-Fernsehen. Alles weitere dazu unter br.de und auch noch der Hinweis auf unsere ARD-Audiothek, wo man die Sendung der vergangenen Stunde nachhören kann, wie auch den Podcast, die neue Norm. Drei Hosts mit Behinderung sprechen über ihr Leben und die Herausforderungen des Alltags. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Achim Bogdan, und morgen um die gleiche Zeit gibt es auch wieder 1:1 der Talk.